Mein Leben für Gott, das Zeugnis des Paulus. Wenn ihr euch mit Menschen unterhaltet, mit euren Arbeitskollegen und über Gott sprecht, über wer Gott ist, was für einen Plan Gott hat, dass Gott es gut mit den Menschen meint, ist das total wichtig. Es ist auch bedeutend, dass ihr das macht. Wenn ihr aber anfangt, ganz persönlich zu werden und mit Menschen darüber sprecht, was Gott in deinem Leben wirklich getan hat, was du ganz persönlich erlebt hast mit Gott, dann verändert es sich ein wenig. Denn dann wird Gott nicht nur als Schöpfer, als Herr, der irgendwie alles im Griff hat, groß gemacht, sondern dann wird Gott ganz, ganz persönlich. Dann merken Menschen, dass dieser Gott einem sehr nahe sein kann. Das ist ein besonderes Zeugnis. Ich habe vor kurzem eines der besten Zeugnisse, so empfinde ich es, gelesen aus Apostelgeschichte 26 von Vers 1 bis 28. Mein Leben für Gott, hört genau hin. Agrippa aber sprach zu Paulus: Es ist dir erlaubt, für dich zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich so: Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, mich heute vor dir verantworten zu dürfen, wegen aller Anklagen, die die Juden gegen mich erheben. Da du ja alle Gebräuche und Streitfragen der Juden genau kennst, darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Mein Lebenswandel von Jugend auf, den ich von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem führte, ist allen Juden bekannt, da sie mich von früher her kennen, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe als ein Pharisäer. Und jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist, zu welcher unsere 12 Stämme durch Tag und Nacht anhaltenden Gottesdienst zu gelangen hoffen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden angeklagt. Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Ich habe zwar auch gemeint, ich müsste gegen den Namen Jesu des Nazareners viel Feindseligkeit verüben, was ich auch in Jerusalem tat. Und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wozu ich von den obersten Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich die Stimme dazu. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen, und über die Maßen wütend gegen sie verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern auch nach Damaskus reiste, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden, in hebräischer Sprache sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollen Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Deswegen ergriffen mich die Juden im Tempel und suchten mich umzubringen. Aber da mir Hilfe von Gott zuteil wurde, so stehe ich fest bis zu diesem Tag und lege Zeugnis ab vor Kleinen und Großen und lehre nichts anderes, als das, was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde. Nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde dem Volk und auch den Heiden. Als aber dies zu seiner Verteidigung vorbrachte, sprach Festus mit lauter Stimme: Paulus, du bist von Sinnen. Das viele Studieren bringt dich und den Verstand. Er aber sprach: Hochedler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und wohlüberlegte Worte. Denn der König versteht dies sehr wohl. An ihn richte ich meine freimütige Rede, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon unbekannt ist, denn dies ist nicht im Verborgenen geschehen. Glaubst du dem Propheten, König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Da sagte Agrippa zu Paulus: Es fehlt nicht viel. Und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Mein Leben für Gott, das Zeugnis aus der möglichen Sichtweise des Paulus. Vielleicht kennt ihr die Redewendung vom Saulus zu Paulus. Es bedeutet, dass ein Mensch eine 180-Grad-Wende in seinem Leben vollzogen hat. Wenn er sich vom Schlechten zum Guten hinwendet, dann ist es sprichwörtlich vom Saulus zum Paulus. Diese Aussage hat man meinem Leben zu verdanken. Ihr habt es gerade gehört, ich stand vor Gericht und wurde wegen der Hoffnung unserer Väter angeklagt. Die Hoffnung auf Gott, der Gott meines Volkes. Meine Eltern gaben mir den Namen, den Doppelnamen Saulus und Paulus. Paulus bedeutet der Erbetene und der Name passt letztendlich sehr gut zu mir und zu meinem hebräischen Hintergrund. Wahrscheinlich war es tatsächlich so, dass meine Eltern Gott angebetet haben und Gott hat ihnen einen Sohn geschenkt. Mein Zweitname ist Paulus und das bedeutet wörtlich der Kleine, der Geringe. Heute muss ich mir rückwirkend eingestehen, dass beide Namen sehr gut zu mir passen und zu meinem Leben. Von meinem Vater habe ich das römische Bürgerrecht geerbt. Wir leben in Tarsus und somit war mir die griechische Kultur und die Philosophie gut bekannt. Ich war Jude und Römer zugleich. Diese Stellung verschaffte mir ein Leben lang ganz viele Vorteile. Meine Eltern sind fromme Menschen gewesen. Sie haben mir den Glauben an Gott nahegebracht. Ihr Leben, ihr Bemühen, Gott zu gefallen, haben mich geprägt. So kam es auch dazu, dass ich ein Rabbinerschüler geworden bin. Ich bin immer stolz auf meine jüdische Abstammung gewesen. Ein Pharisäer zu werden und mit diesen Menschen Gemeinschaft zu haben, war mein ganzes Verlangen. Mein Ziel war es, Gottes Gesetze zu befolgen und sie einzuhalten. Mein Studium war sehr erfolgreich. Und ich hatte mir eine besondere Stellung bei den Pharisäern erarbeitet. Somit war ich ein Anwärter mit verheißungsvollen Aussichten auf eine Zukunft in der Synagoge. Das hatte ich nicht nur meinem Fleiß zu verdanken, sondern auch Gamaliel, meinen berühmten und bekannten Lehrer. Was zeichnet einen guten Pharisäer aus? Wir nahmen die Gesetze der Bibel sehr ernst. Mit leidenschaftlichem Eifer hielten wir die Gebote der 5 Bücher Mose. Das Wort Pharisäer bedeutet Abgesonderter. Und ich habe mich abgesondert. Uns Pharisäer ging es darum, dass alle Reinheitsvorschriften vom Volk gehalten werden. Wir glaubten an die Auferstehung der Toten, wie es im Alten Testament angekündigt wurde. Wir warteten auf den verheißenen Messias. Meine Karriere verlief absolut zufriedenstellend. Mit knapp über 30 Jahren geschah etwas, was mein Leben absolut veränderte. Ich habe diese Sekte von Christen verfolgt. Es waren Menschen, die behaupteten, dass Jesus der Christus, der Messias war. Diesen Verbrecher haben wir hingerichtet. Seine Jünger hörten aber nicht auf, diese Lehre zu verbreiten, dass er Gottes Sohn war. Für uns Pharisäer war das ein unmöglicher Zustand. Ich hatte die Absicht, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Mit der Zustimmung und der Unterstützung der geistlichen Führerschaft habe ich mich um die sogenannten Christen gekümmert. Es begann mit Stephanus. Ich hatte seiner Ermordung, der Steinigung zugestimmt. Er behauptete, dass wir halsstarrig unbeschnitten an Herz und Ohr waren. Wir sollten die Propheten der Vergangenheit getötet haben. Uns bezeichnete er als Verräter und Mörder. Stephanus hatte selbst Schuld an seinem Tod. Wer ist so dumm, so etwas zu behaupten? Er sagte, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Mir gefiel es, diese Christen zuzusetzen. Ich habe sie verfolgt, ihre Zusammenkünfte verwüstet. Es hat mich unfassbar wütend gemacht, dass so etwas in meinem Volk Zustimmung finden konnte. Wir sind in die Häuser eingedrungen, haben sie festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. So eine Sekte war absolut nicht akzeptabel. Der Hohepriester gab mir persönliche Briefe, um die Christen, damals auch bezeichnet als Anhänger des Weges, zu verhaften. Viele von ihnen sind aus Jerusalem geflohen und haben sich in ihre Gebiete von Judäa und Samaria versteckt. Meine Absicht war einfach: Verhindere die Verbreitung, und mit Strafe und Druck kann man Menschen brechen. So sollte der Gotteslästerung ein Ende gesetzt werden. Auf dem Weg nach Damaskus geschah etwas Unglaubliches. Ein Licht vom Himmel umstrahlte mich, ich fiel auf die Erde und eine Stimme sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ihr könnt euch wahrscheinlich nicht vorstellen, wie überrascht und verwirrt ich in dem Moment war. Meine Antwort lautete: Wer bist du, Herr? Die Antwort folgte sofort: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwerfallen, den Stachel auszuschlagen. Zitternd sprach ich: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Im Nachhinein kann ich sagen, dass das der Wendepunkt meines Lebens war. Dieses Erlebnis hat mich ein Leben lang geprägt und diesen Satz habe ich so oft in meinem Leben gestellt: Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Es ist wichtig, von Gott persönlich zu hören, was wichtig und richtig ist. Meine Begleiter hörten die Stimme, aber sie sahen niemanden. Das Schlimme war meine Blindheit, die sofort eintrat. Ich machte meine Augen auf und sah einfach gar nichts. Könnt ihr euch das vorstellen, wie hilflos ich mich gefühlt habe? Ich musste mich an der Hand leiten lassen. Es war absolut beschämend. So kam ich nach Damaskus. 3 Tage lang hielt die Blindheit an. In der Zeit habe ich nichts gegessen, auch nichts getrunken. Ich habe es einfach nicht verstanden. Bisher hatte ich alles getan, um Gott zu verstehen, um sein Wort zu studieren. Ich hatte mein Leben bereits Gott gewidmet. Oder war das, was ich tat, für Gott doch nicht in Ordnung? Ich war bereit, die Strafe für Menschen, die Gott lästern, zu vollziehen. Was hatte ich falsch gemacht? Wie konnte ich mich so irren? War Jesus tatsächlich doch Gottes Sohn? Meine Gedanken drehten sich einfach um alles, was bisher in meinem Leben geschehen war. Wenn ich Jesus verfolgte und er sich jetzt aus dem Himmel meldete, dann habe ich definitiv etwas falsch gemacht. Wie war es möglich, für Gott zu arbeiten und letzten Endes gegen Gott? Ich wollte doch immer nur das tun, was Gott will. Und es stellt sich heraus, ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich betete zu Gott und Gott gab mir eine Vision. Ein Mann namens Ananias kam zu mir herein, legte seine Hand auf mir und ich wurde sehend. Eine kurze Zeit später kam es, wie ich es in der Vision erlebt hatte. Nachdem Ananias seine Hände auf meinen Kopf gelegt hatte, sprach er: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Ich konnte augenblicklich wieder sehen. Jetzt verstand ich, wie sehr ich mich geirrt hatte. Jesus war tatsächlich der Messias, auf den die Pharisäer, auf den wir so lange gewartet hatten. Und wir haben ihn getötet. Und genau das haben unsere Propheten vorausgesagt. Wie konnte ich nur so blind sein? Warum habe ich es nicht bereits vorher bemerkt? Denn wenn es einer hätte wissen müssen, dass Jesus der Messias ist, dann hätte ich es wissen müssen. Ananias nannte mich Bruder Saul, als ob ich zu den Christen, den Anhängern des Weges, dazugehörte. Ich ließ mich sofort taufen. Für mich war jetzt alles klar. Jesus hatte recht. Er ist der Weg zu Gott, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. In unserem Gespräch mit Ananias erfuhr ich, dass der Herr zu ihm gesprochen hatte. Es war Gottes Auftrag gewesen, mich zu besuchen. Er hatte große Angst, diesen Auftrag anzunehmen. Das konnte ich nachvollziehen. Ich war für die Christen somit die größte Gefahr. Glücklicherweise hatte er seine Angst überwunden. Der Herr sagte zu Ananias Folgendes: Geh hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihn zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und genau das ist in meinem Leben passiert. Ich habe Jesus verkündigt. Er ist Gott. Ich habe ihm mein Leben gewidmet. Das Bedeutendste in meinem Leben, kann ich jetzt sagen, ist Jesus Christus. Es gibt nichts, was so bedeutend ist wie dieser Jesus. Denn für mich ist Christus das Leben. Und das Sterben ist ein Gewinn. Zum Ende meiner Wirkungszeit für Gott habe ich die Botschaft Gottes auch vor Königen kundgetan, so wie jetzt. Jetzt stehe ich vor dem König Agrippa und muss mich als Gefangener des Glaubens verantworten. Mein größter Wunsch ist es, dass alle Menschen erfahren, wer Gott ist. Gott liebt den Menschen. Gott tilgt durch Jesus Christus die Schuld der ganzen Menschheit. Gerechtigkeit vor Gott ist durch seine Gnade möglich. Jesus hat alles verändert. Ich wünschte mir, dass mein Volk und auch alle fremden Nationen aus der Finsternis ins Licht gelangen, von der Herrschaft des Satans zu Gott gelangen, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Ich habe Jesus überall, wo ich nur konnte, bezeugt. Mittlerweile gibt es so viele Gemeinden, Menschen, die an Jesus glauben, ganz genau so, wie ich es tue. Der Auftrag Gottes hat mir einiges abverlangt, im Grunde genommen mein ganzes Leben. Ich habe für das Evangelium gelitten auf unterschiedliche Art und Weise. Es war mir eine Ehre, es für Christus zu erdulden. Es gab Zeiten, wo ich mit meinen Gefährten am Leben verzweifelte. Eine unglaublich schwere Zeit. Wir haben gedacht, das ist unser Todesurteil. Gott rettete uns aus der Gefahr, aus unterschiedlichen Gefahren. Gottes Trost war immer gegenwärtig. Und so schrieb ich einst die Worte an die Korinther: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, auf dass wir die trösten können, welche in allerlei Trübsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn gleich wie die Leiden Christi sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Mein Leben war nicht einfach, aber ich habe es für Gott gelebt. In meinem Leben habe ich viele Briefe an Gemeinden geschrieben, insgesamt sind es 13 gewesen. Die 4 Hauptbriefe für die Römer, Korinther und Galater. Ins Gefängnis bin ich aufgrund meines Wirkens für Christus auch gekommen. So habe ich 4 Gefangenschaftsbriefe geschrieben. Es waren 3 Briefe, die ich an Pastoren adressiert habe, 2 an Timotheus und 1 an Titus. Ansonsten gab es noch 2 Briefe an die Thessalonicher. Es ging immer um die Wahrheit, um Gottes Wahrheit. In den Briefen habe ich Gottes Gedanken, seine Absichten erklärt. Sämtliche Irrtümer habe ich versucht klarzustellen. Ich habe auch viele praktische Anweisungen bezüglich des Alltagslebens gegeben. Welche Ziele, welche Absichten hast du in deinem Leben? Wofür lebst du? Mein Leben habe ich für Gott gelebt. Jesus erzählte einst eine Geschichte, wo er hier auf der Erde war, von einem reichen Kornbauer. Und er macht klar, dass man die Welt besitzen kann und doch nichts haben kann. Man kann sein Leben leben und letzten Endes leer ausgehen. Wofür lebst du? Ohne Gott ist dein Leben kümmerlich. Und selbst wenn du die ganze Welt besitzen würdest, hilft es dir letzten Endes, wenn du vor Gott stehst, gar nichts. König Agrippa hatte es verstanden. Er war kurz davor, ein Christ zu werden. Seine Worte, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde, sie waren ehrlich gemeint. Werde ein Christ. Glaube an diesen Gott, den ich erlebt habe. Er wird dein Leben verändern. So wie die Stimme Jesu mein Leben veränderte, so kann dieser Jesus auch dein Leben verändern. Amen. Zum Gebet würde ich gerne euch bitten, dass ihr aufsteht.